Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Auch am Wochenende ging sie weiter, die Diskussion um Kevin Kühnerts provokante Thesen. In der Zeit hatte der Chef der Jungsozialisten laut nachgedacht darüber, was für ihn Sozialismus sei und wie man unsoziale Effekte des kapitalistischen Systems begrenzen könnte. Im Prinzip hat er damit die Systemfrage gestellt und das tut auch der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidewind, Autor des Buches »Die große Transformation – Eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels«. Herr Schneidewind, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihnen geht es als Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie ja vor allem um Nachhaltigkeit. Kühnert geht es um eine Abkehr von der Kapitalakkumulation in den Händen weniger. Wie sympathisch sind Ihnen denn Kühnerts Gedanken?
Wir sind jetzt nicht alle der Thesen sympathisch, aber mir ist die Debatte sympathisch, die er angestoßen hat.
Warum?
Ja, ich glaube, weil wir wirklich darüber nachdenken müssen, wie entwickelt sich und wie muss sich unser ökonomisches System weiterentwickeln, um mit diesen Herausforderungen, mit denen wir global zu tun haben, sozialen Verwerfungen, aber natürlich auch den ökologischen Herausforderungen geeignet umgehen. Und das hat ganz, ganz viel auch mit der DNA unseres ökonomischen Systems zu tun.
Sehen Sie Parallelen zu Ihrer Forschung, zu Ihren Thesen, zu Ihrem jüngsten Buch?
Ja, also insofern, als dass wir ja auch in dem Buch deutlich machen, auch wenn ich über eine nachhaltigere, eine ökologischere, eine klimagerechte Welt nachdenke, dann muss ich mir auch anschauen, wo sind eigentlich die ökonomischen Mechanismen, die heute eine ganz bestimmte Form von Naturausbeutung vorantreiben und wie komme ich da am besten dran. Also insofern gibt es auf der Ebene durchaus eine ganze Reihe an Parallelen.
Wie sieht denn Ihre Systemfrage aus? Die bei Kühnert lautet ganz klar Sozialismus statt Kapitalismus.
Ich würde es nicht in der Radikalität formulieren, sondern unser Plädoyer ist eines, wieder sehr viel stärker über gemischte Formen der Ökonomie nachzudenken, die wir ja in vielen Bereichen heute haben. Interessanterweise auch im Mobilitätssektor. Natürlich haben wir im Wesentlichen privatisierte Automobilkonzerne, aber auch nicht komplett, wenn Sie an VW denken und den da noch vorhandenen Staatsanteil. Aber wir haben viele Spieler im Verkehrsbereich. Denken Sie an die Bahn, denken Sie an die kommunalen Verkehrsunternehmen, die heute ja in öffentlicher Hand sind. Und die große Frage wird auch in der Mobilität sein, wer verdient in 20 Jahren mit der Wertschöpfung durch Mobilität in einer Stadt wie München oder Berlin sein Geld? Ist das ein kapitalmarktorientierter Konzern im Silicon Valley oder ist es weiterhin ein regionaler Verkehrsbetreiber oder eine Deutsche Bahn, sodass dann die damit erwirtschafteten Gewinne dann auch wieder im Land investiert werden? Also diese Diskussion, die wir im Wohnbereich haben, die wird uns auch im Mobilitätsbereich beschäftigen. Und da lohnt es, darüber nachzudenken, wie organisieren wir das ökonomisch eigentlich?
Sie haben Volkswagen angesprochen mit einem hohen Staatsanteil des Landes Niedersachsen. Dann ist die Idee gar nicht so absurd, wie manche behaupten, BMW zu kollektivieren?
Also die Idee, jetzt einen erfolgreichen und sicher auch zumindest was die Arbeitsbedingungen und Ähnliches angeht, sozialverhaltenen Automobilkonzern zu kollektivieren, die geht natürlich extrem weit. Aber offener darüber zu diskutieren, dass wir heute in vielen Sektoren gemischte Formen der Ökonomie haben und über die richtigen Gleichgewichte nachdenken müssen, das ist durchaus eine sehr angemessene Diskussion.
BMW, das war der eine Punkt, der in den Schlagzeilen zu Kühnert übrig blieb. Der zweite lautete, kein Privatmensch sollte mehr Wohnungen besitzen dürfen als die, in der er wohnt. Ulf Poschardt nannte das in der Welt die, Zitat, luxuriöse Geschichtsvergessenheit einer wohlstandsgemästeten Jugend. Kann man das auch so sehen?
Wir haben ja diese Debatte darum, wie stark soll die Logik des Marktes bestimmen, wer eigentlich wo in einer Stadt wohnen kann. Sollen die attraktiven Lagen in einer Stadt nur noch zugänglich sein für Menschen mit einem hohen Einkommen? Die ist ja hochrelevant, weil die Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes hat. Je mehr ich Stadtteile habe, in die all die verdrängt werden, die sich das nicht mehr erlauben können, umso mehr leidet auch die Lebensqualität in einer Stadt insgesamt. Also wir feststellen, dass es bestimmte Lebensbereiche gibt, wenn wir die nur nach der Logik der Kapitalverwertung des Kapitalertrages organisieren, erzeugen wir uns Lebensbedingungen, die für alle Menschen sehr viel weniger attraktiv sind. Und da macht es dann schon Sinn, darüber nachzudenken, was sind da geeignete Instrumente, ob das nun eine Maximalzahl an privat besessenen Wohnungen ist, ob das wirklich ein effektives Instrument ist. Das sei dahingestellt, aber die Diskussion darüber zu führen, und das passiert ja aktuell, ist absolut sinnvoll.
Offensichtlich aber lösen ja Stichworte wie Enteignung und Kollektivierung Ängste aus. Ängste nämlich vor einem Sozialismus. Und das ist ja das, was diejenigen sagen und meinen, wenn sie von Geschichtsvergessenheit reden. Eines Sozialismus, der nur mit Stacheldraht und Mauern funktioniert hat. Kann man das auch anders formulieren?
Ja, man merkt eben die Kraft der Bilder und Begriffe in jeder politischen Diskussion und dann natürlich in einem Land, das diese geschichtlichen Erfahrungen gemacht hat. Das macht es eben sehr, sehr schwer, solche Diskussionen in einer geeigneten Form zu rahmen. Ich meine, das hat uns jetzt ja auch bei dem Buch geleitet. Wir arbeiten ja bewusst auch mit einem neuen Begriff der Zukunftskunst. Also wir versuchen auch über Begriffsinnovationen Rahmen für Debatten zu schaffen, die dann eben nicht automatisch diese historischen Reflexe auslösen. Denn es geht natürlich nicht um ein Zurück in irgendwelche alten Verhältnisse, sondern um das Aufwerfen von wichtigen Fragen, die dann zukunftsorientiert verhandelt werden müssen.
Wie definieren Sie das, Zukunftskunst?
Ja, hinter der Idee der Zukunftskunst steht dieses kreative, lustvolle Momentum, das wir brauchen, um die Art und Weise, wie wir unsere Ökonomie, wie unsere Gesellschaft klima- und sozial gerecht organisieren können. Und das ist dann kein 1:1 Zurückgriff auf historische Beispiele, die nicht funktioniert haben, sondern kreatives darüber nachdenken, wie wir Randbedingungen weiterentwickeln müssen. Und das ist eben eine Aufforderung auch an die Wissenschaft, diese Zukünfte mit vorzudenken. Und da ist gerade die Ökonomie natürlich eine Wissenschaft, die da aktuell wenig an so genannten Zukunftsentwürfen präsentiert. Also wir bräuchten gerade solche Fächer wie die Ökonomie sehr viel mehr als Möglichkeitswissenschaft, wie das Reinhard Frieden nennt, also die auch Alternativen aufzeigt, damit wir nicht immer wieder zurückfallen in diese alten Argumentationsmuster.
Nun hat gerade Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesagt, um die Klimakrise beherrschen zu können, müsse eigentlich künftig Öl, Gas und Kohle unter der Erde bleiben. Das wäre natürlich ein harter Eingriff für Unternehmen wie RWE, Shell oder Exxon. Würden Sie das auch noch unter Zukunftskunst subsumieren?
Also das, was Ottmar Edenhofer adressiert, ist ein ganz wichtiges Thema, diese sogenannten globalen Gemeingüter. Wenn wir wissen, was Klimawandel bedeutet und dass die Frage, wer und wie, in welchem Umfang fossile Energieträger genutzt werden können, hat eben nichts mehr nur mit einem reinen Kapitalverwertungsinteresse zu tun, sondern mit einem hohen Gemeinwohlinteresse. Und das ist wirklich auch eine Frage, wie kommen wir dort auch dann ja zu internationalen Regulierungsmustern mit den Kompensationsmechanismen. Aber genau die Diskussion müssen wir führen. Also die Tatsache, dass jeder, der dann noch irgendwie mit einer klugen Technologie diese fossilen Energieträger fördert, sie dann beliebig frei vermarkten darf. Wohin uns diese Logik geführt hat, das spüren wir ja durch die aktuellen Klimaentwicklungen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidewind ist Autor des Buches Die große Transformation, eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels. Wir sprachen mit ihm über die Thesen von Kevin Kühnert. Herr Schneidewind, herzlichen Dank.
Vielen Dank.